Ja, guten Tag miteinander. Wäre nur nie Babylonien gewesen, wo Gott eingegriffen hat und die Sprachenverwirrung gebracht hat. Ich sollte auf Berndeutsch die Predigt halten. Ja, kann ich versuchen, aber dann schmerzt mir nachher der Unterkiefer, weil man beim Berndeutsch die Wörter anders formulieren muss. Und dann haben wir Leute, die Farsi sprechen, da bin ich auch überfordert. Und dann weiter hinten wird Spanisch gesprochen, das kolumbianische Spanisch. Und ja, und ich, wenn ich nach meinem Schnabel rede, dann predige ich die Schweizer Dialekt, Zürcher Dialekt. Und haben wir Leute unter uns, die aus Deutschland kommen, dann machen wir es auf Deutsch. Ja, der Predigtext steht in 1. Timotheus, Kapitel 1, Verse 12 bis 17. 1. Timotheus 1, 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat. Also das spreche ich jetzt nicht von mir, sondern das spricht Paulus von sich selbst. Gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft geschenkt. Dabei habe ich ihn früh doch verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden sind. Denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Gott aber, dem ewigen König, der unsterblich und unsichtbar ist, dem alleinigen Gott gebührt Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Paulus schreibt diesen Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus. Timotheus ist ein junger Mann, der in Lystra aufgewachsen ist, hatte eine jüdische Mutter, die an Jesus gläubig geworden ist, aber auch eine gläubige Großmutter und einen griechischen Vater. Interessant ist festzustellen, dass dieser Vater gesagt hat, ja, was die Frauen tun mit meinem Sohn in religiöser Erziehung, ist mir eigentlich egal. So wurde er im Glauben erzogen, im jüdischen Glauben. Und als Paulus dann auf seiner zweiten Missionsreise durch diese Gegend zog, traf er diesen Jüngling wieder, kam zum Glauben. Und dann fand er, diesen jungen Mann möchte ich mitnehmen auf meine Reise. Er kannte die Sprachen, die verschiedenen Sprachen, und konnte dann auch notfalls übersetzen. Denn das war ja das große Dilemma in Derbe und Lystra, dass Paulus und auch Barnabas die Sprachen gar nicht verstanden. Darum wollten sie ihn zuerst opfern. Und zuletzt wurden sie gesteinigt. Und jetzt findet er in dieser Asche, findet er den Timotheus, den er mitnimmt auf seine Reise. Aus den verschiedenen Berichten im Neuen Testament lesen wir, dass Timotheus kein Haudegen war, der durch dick und dünn dabei war und kämpferisch unterwegs war. Er war schüchtern, brauchte immer wieder einen Zuspruch. Er musste aufgefordert werden, diesen Dienst, den Paulus ihm anvertraut, auch wirklich zu tun. So lesen wir im 2. Timotheusbrief 1,7: Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Besonnenheit und der Liebe. Oder im ersten Brief, niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein gutes Vorbild für alle Menschen. Paulus dagegen, er war wirklich ein Draufgänger. Unerschrocken zog er seinen Plan, den er fasste, durch. Schon in seiner Jugend mischte er mit, als Stephanus gesteinigt wurde. Er hütete die Kleider dieser Leute, die Stephanus steinigten, damit sie freie Hand hatten, ihn wirklich zu töten. Später gehörte er zum Stoßtrupp, die in Häuser eindrangen, Leute, die den Glauben an Jesus bekannten, verhaften ließ und sie ins Gefängnis steckte. Nicht genug davon, er holte sich bei den Obersten vom Hohen Rat Papiere, Unterlagen, dass er hingehen konnte und in anderen Ländern auf dieser Welt das Christentum gleich bei der Wurzel ausrotten konnte. Also er war ein von Hass erfüllter Mensch, der alles tat, um den christlichen Glauben, der sich langsam ausbreitete, gleich wieder im Keim zu ersticken. Und gerade auf dieser letzten Hassreise, die Paulus antrat, die nach Damaskus führen sollte, da wurde er blind, von Blindheit geschlagen. Jesus begegnete ihm und sprach ihn an. Und er fragte, was willst du? Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das brachte in seinem Leben die große Wende. Von daher wusste er, ich kann nicht mehr gegen diesen Jesus antreten. Ich muss kapitulieren. Und er kapitulierte vor Christus und wurde dann blind in diese Stadt hineingeführt. Und interessant ist, dass dieser Mann, den er eigentlich dort verhaften wollte und gefangen nach Jerusalem bringen wollte, um ihm das Todesurteil womöglich auszusprechen, dieser bekam den Auftrag, geh hin und bete mit diesem Paulus, damit er wieder sehen wird. Und Paulus wurde sehend, doppelt sehend. Einmal seine spontane Blindheit, die er bekommen hat, die fiel weg, und auch die Blindheit seines Herzens. Ich habe Jesus verfolgt, jetzt möchte ich ihm dienen. Dieser Text berichtet eigentlich von zwei Menschentypen mit verschiedenen Charakteren. Der eine Draufgänger, der andere zögerlich, fein, und diese beiden arbeiten zusammen, machen gemeinsam Missionsreisen, gehen von Ort zu Ort und verkündigen das Evangelium. Unglaublich, wie Menschen mit verschiedenen Charakteren plötzlich miteinander zusammenarbeiten können, weil Christus eingegriffen hat. Was bei der Bekehrung bei Paulus nicht geschah, war das, dass er sein Temperament nicht ausgetauscht bekommen hat. Gott hat ja auch die Temperamente geschaffen und uns mit unseren Temperamenten auch so in die Welt gestellt. Und jetzt muss auch Paulus mit diesem Temperament weiterarbeiten. Es ist interessant, wie er mit dem gleichen Eifer, wie er vorher die Christen verfolgen wollte, das Evangelium in die ganze Welt hinaustragen wollte. Sein Ziel war es, das Evangelium muss bis ans Ende der Welt verkündigt werden. Und sein Plan war, bis nach Spanien vorzudringen. Für die damalige Welt kam dann das Meer und dann war es aus. Aber dorthin soll das Evangelium kommen. Und er hat schon die Gemeinde in Rom dafür vorbereitet, dass er dort einen Stützpunkt findet, damit er die Reise nach Spanien unternehmen kann. Ob er tatsächlich in Spanien war, weiß man heute nicht. Vielleicht hat er es geschafft. Ja, und das veranlasst mich, hier einen kleinen Exkurs anzuhängen über die Temperamente. Es gibt ein ganz interessantes Büchlein von Ole Helsby, der die Typen da beschreibt. Hat mir auch immer wieder geholfen, Menschen so besser zu verstehen. In meinem Dienst in Afrika, wir hatten viele Schulungen in den Provinzen, waren über 100 Leute zusammen, Männer, die die Gemeinde leiteten, Pastoren, Evangelisten, Frauen, die die Frauenarbeit leiteten. Und da in einer Pause kommt eine Frau ganz aufgelöst zu mir und klagt, ich habe ein Problem. Ich habe ein cholerisches Temperament. ich brause sehr schnell auf und will, aber mein Mann will nicht. Und Afrika, dieser Gegend, lebt man ja in einer Kultur, wo man gerne die Frauen hat, die ganz schön gehorsam sind, den Männern gehorchen und das eigentlich tun, was die Männer auch sagen. Und jetzt hat sie dieses Temperament. Was kann ich tun, damit ich dieses Temperament loswerde und eine anständige Frau in Anführungszeichen werden kann? Was soll ich ihr da raten? Ich habe ihr gratuliert und gesagt, du bist auf der gleichen Spur wie Paulus. Paulus hatte das gleiche Temperament. Und Gott hat ihn gebraucht und er kann auch dich gebrauchen. Sie guckte mich groß an. Ja, es gibt verschiedene Temperamente, die unter uns, ich denke, alle Temperamente sind auch hier heute Morgen vorhanden. Es ist nicht so, dass einer nur eines hat. Meistens gibt es so Mischformen. Aber irgendwie ist ein Temperament, das immer wieder stärker in den Vordergrund tritt. Es ist einmal das sanguinische Temperament. Menschen, die fröhlich sind, die viel begeistern können. Man stellt sie am besten an die Türe, wenn die Leute kommen. Die können alle Namen auswendig und können die Leute begrüßen und ein schönes Wort dazu sagen. Sie nehmen sich sehr viel vor, möchten überall dabei sein. Ihre Schwäche, sie vergessen dann sehr schnell und sehr viel. Und wenn es nicht gerade so läuft, wie sie wollen, dann sind sie zutiefst betrübt und ist alles für nichts. Das geht auf und runter. Aber sie leben mit dem Temperament und können einen guten Dienst tun. Das phlegmatische Temperament. Leute, die schauen zu und denken, wie kann ich das Leben einfacher gestalten? Ich denke, das war so ein Mann, der einmal abwaschen musste. Und die Frau ging weg und er stand vor dem Geschirr und überlegte, was soll ich mit diesem Geschirr machen? Kann ich nicht etwas erfinden, das dieses Geschirr selber abwäscht? Und so ist die Waschmaschine entstanden. Sie sind langsam, aber stetig dran und man kann sie gut gebrauchen, um Programme zu machen. Da geht die Post ab mit ihnen. Dann ist noch der melancholische Mensch, das Temperament da. Die nehmen das Leben eigentlich von der schwereren Seite, haben schweres Blut, aber sie können gut zuhören. Ideale Menschen für die Seelsorge. Die sprechen da nicht immer schon eine Lösung, die hören zu, die können nachvollziehen, was der andere leidet. Aber manchmal ist dann die Gefahr für sie da, dass sie sich dann ins Schneckenhaus zurückziehen und einfach drin bleiben und über irgendetwas brüten. Und da kommt wenig dann heraus. Und dann kommt noch der cholerische Mensch. Wenn der Hindernisse sieht, dann weicht er nicht aus, sondern das zieht die gerade an. Man sagt von ihnen, die gehen lieber mit dem Kopf durch die Wand, anstatt dass sie überlegen, was sie tun sollen. Es sind oft auch Führerpersönlichkeiten, die können Leute mitziehen, manchmal auch brauchen und missbrauchen. Ja. Wir sehen, jedes Temperament von diesen vier hat Stärken und Schwächen. Und wichtig ist dabei, dass diejenigen, die solche Temperamente in ihrem eigenen Leben schon gesehen haben, dass sie nicht daran verzweifeln, sondern merken, ich habe viele Stärken. Die sollen gefördert werden, die sollen gebraucht werden. Und dort, wo Defizite noch da sind, da denen kann man arbeiten. Und an ihnen so schleifen, bis man diese negativen Seiten auch nicht mehr so spürt und auffällt. Und das merken wir auch gerade bei Paulus. Paulus war ja sehr cholerisch begabt. Ich denke an seine erste Missionsreise. Wie waren sie mit Barnabas unterwegs und haben gewirkt? Und haben gemeinsam gelitten, Freude gehabt, wenn Menschen zum Glauben kamen, wurden gesteinigt und, wie die Leute glauben, totgeschlagen. Aber sie wurden wieder gepflegt und konnten dann ihre Reise weiterziehen. Barnabas wollte seine Mitarbeiter mitnehmen oder seinen Neffen mitnehmen, den Johannes Markus. Aber unterwegs hat er die Nase voll was soll ich das ganze Gepäck mitschleppen? Das geht da so steil gegen Antiochien rauf. Nein, ich gehe zurück in meine Heimat, ich will nichts mehr wissen. Und auf dieser zweiten Reise gerieten Paulus und Barnabas so fest aneinander, dass sie im Streit auseinandergingen und sagten, wir können nicht mehr zusammenarbeiten. Paulus lässt seine Freundschaft mit Barnabas fallen, nur weil er Markus nicht sehen wollte, nicht mehr mit dabei haben wollte. Sie haben sich getrennt. Das ist ja dann oft eine gute Möglichkeit, wenn man miteinander nicht auskommt, geht man zwei Wege und hat eine doppelte Wirkung. Aber manchmal sollten zuerst die Probleme bereinigt werden. Jedenfalls gerade bei Paulus merken wir dann, später spricht er von Markus. Er hat ihn in seinen Dienst genommen. Er ist ein wichtiger, treuer Mitarbeiter geworden. Da merkt man, Paulus konnte dann an seinem Charakter auch arbeiten, damit er barmherziger, gnädiger wurde, auch mit seinen Mitarbeitern. Als ich der Frau das ein bisschen erklärte, da schaute sie auf, war plötzlich glücklich und ging ihren Weg nach Hause. Gott kann mich auch mit meinem Temperament gebrauchen. Und das soll auch als erster Punkt hier uns Mut machen, so wie wir sind, können wir von Gott gebraucht werden. Und wo es Ecken und Kanten gibt, da gibt uns Christus durch seinen Geist auch die Kraft, an uns so zu arbeiten, dass unsere Kanten und Ecken auch geschliffen werden und wir zu nicht unmöglichen, sondern zu möglichen Menschen werden, die einander helfen können. Jetzt zurück zum Text. Gott ist der, der die Augen öffnet. Dazu kann er auch Menschen gebrauchen, dass wir einander die Augen öffnen können. Aber dahinter steht Gott, der plötzlich das, was Hindernis war, weg ist und wir es klar sehen können. Denke an die Emmausjünger. Sie marschieren mit Jesus nach Hause, klagen über den Verlust dieses angeblichen Messias und merken nicht, dass es Jesus ist. Sie waren irgendwie mit Blindheit geschlagen. Erst beim Nachtessen, als sie viel investierten, diesen Menschen zu beherbergen, er das Brot brach, da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Das ist der Herr. Und unglaublich, noch in der Nacht rannten sie nach Jerusalem zurück, suchten das Versteck der Jünger auf und brachten die Botschaft, Jesus lebt, er ist auferstanden, wir haben ihn erlebt, er ist uns begegnet. Denken wir an Maria. Sie kam zum Grab mit dem Wissen, da in dieser Grabhöhle liegt Jesus, den möchte ich noch einbalsamieren, dass er nachher anständig bestattet werden kann. Die kommt, das Grab ist leer. Keine Möglichkeit eines Gedankens, dass er auferstanden sein könnte. Nein, der muss gestohlen worden sein. Da steht für sie der Gärtner in der Gegend, wo hast du ihn hingelegt? Sie erkennt in diesem Gärtner nicht Jesus, sondern einen Menschen. Dann spricht Jesus sie mit ihrem Namen an, Maria. Was passiert? In dem Augenblick, als sie diese Begegnung mit Jesus hatte, fiel es auch ihr wie Schuppen von den Augen und sie erkannte, das ist Jesus. Und sie rennt zurück zu den Jüngern und berichtet ihnen, er lebt. Sie wurde zur ersten Evangelistin, die Botschaft weitertragen konnte. Jesus lebt, er ist auferstanden. Noch ein Beispiel von Thomas. Eben, das ist also ein typischer Melancholiker. Als Jesus sagte, ich gehe hinauf nach Jerusalem und alle wussten, das ist gefährlich und das könnte den Tod für Jesus bedeuten, dann sagt er, okay, wir gehen alle mit, wir sterben gleich mit dir, da ist keine Hoffnung mehr da. Und dann versteht er sich darin, wenn Jesus auferstanden sein müsste, dann müsste ich meine Finger in seine Wunden legen. Erst dann kann ich glauben. Jesus begegnet ihm und er sagt, Thomas, da bin ich. Thomas legt keine Hände in seine Wunde. Was er sagen und stammeln kann, mein Herr und mein Gott. er hat erfasst, jetzt ist der da, der mein Leben wirklich gestaltet. Und Paulus, haben wir schon gehört, er kämpfte dagegen, und als er die Augen geöffnet bekam, kämpfte er in diesem gleichen, mit dieser gleichen Kraft weiter, dass das Evangelium möglichst in die ganze Welt hinausgeht. Wir leben heute in einer Welt, wo viele Menschen von dieser Blindheit betroffen sind, genauso wie zur Zeit Jesu. Es ist heute nicht besser geworden. Woher stammt nur diese Blindheit? Woher kommt diese Blindheit her? Ich möchte nur drei Punkte erwähnen, es gibt mehrere. Das ist einmal die liberale Theologie. Wenn die Theologie findet, dass nur das möglich ist, was im Reagenzglas möglich sein wird, dann wird es problematisch, dann ist Jesus eben nicht auferstanden. Und das waren auch die Folge. Einer dieser Theologen sagte dann, wenn man das Skelett von Jesus im Wüstensand, im Sinai findet, dann tut das unserem Glauben keinen Abbruch, denn er muss in unserem Glauben auferstanden sein. Aber Paulus sagt dann etwas anderes. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glauben umsonst. Und dann wären wir die elendesten Menschen auf dieser Welt, weil wir etwas geglaubt haben, das uns nicht hilft. Denn ein Skelett kann uns nicht helfen. Zudem können wir auch nicht beten, das macht gar keinen Sinn. Dann haben sich Dinge auch eingeschlichen mit Streitigkeiten, offensichtlichen Sünden wie Machtmissbrauch, Geld, verfehlte Sexualität, so die drei großen Leuchter, mit denen wir heute immer wieder zu kämpfen haben in christlichen Kreisen. Wenn die so sind, und die Welt unterscheidet ja dann nicht, sind alle so oder sind das Einzelne so, wenn die Christen so sind, da geht es auch nur ums Geld, da gibt es so viel Missbrauch und da gibt es so viel Macht, die manipuliert und Menschen zu Sklaven macht. Nein, von dem möchte ich nichts wissen. Und als Drittes hat sich in der evangelischen Theologie auch eine Art Religion eingeschlichen. Man hat plötzlich Regeln aufgestellt, um das christliche Leben möglichst auch christlich zu leben. Das muss man tun, das sollte man nicht tun, das ist wichtig, das ist weniger wichtig. Und plötzlich sind wir da und haben selbst eine Religion aufgestellt. Und eine Religion kann nicht begeistern. Jesus hat uns frei gemacht. Jesus hat uns erlöst von all diesen Lasten, die auf unseren Schultern liegen. Wir sind freie Menschen, dürfen ihm nachfolgen, dürfen ihn immer wieder neu entdecken. Gerade bei diesem dritten Punkt, wo es um viele Vorschriften geht, dass Christen genau wissen, wie der andere leben muss und soll, hat der große Gottesleugner Friedrich Nietzsche, selbst Pfarrerssohn, einmal gesagt, die Christen müssen erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ja, es tut gut, wenn man mal am Morgen in den Spiegel schaut und denkt, Glauben, wie sehe ich aus? Bin ich anziehend auf Menschen oder erschrecken die Menschen, wenn sie mich sehen? Jesus will uns die Augen öffnen, dass wir ihn erkennen, dass wir uns auch erkennen und mit ihm froh den Weg gehen können. Ein zweites: Wer Gottes Barmherzigkeit erlebt, dem erschließen sich neue Kraftquellen. Wer seine Barmherzigkeit erlebt, dem erschließen sich neue Kraftquellen. Jeder kann Gottes Barmherzigkeit erfahren. Es ist kein Privileg für die besonders Frommen und diejenigen, die ganz treu den Weg gehen. Jeder kann seine Barmherzigkeit und Liebe erfahren. Gilt auch denen, die Jesus hier, besonders denen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und mit ihm unterwegs sind. Ja, gerne hören wir Zeugnisse von Menschen, die vorher in der Sünde lebten. Da war ein Bankräuber, jetzt wird er zum Banker. Das fasziniert, solche Zeugnisse. Oder da ist ein Guru da, der angebetet wurde und jetzt ist er Zeuge Jesu geworden und predigt das Evangelium in der Welt. Das sind Atheisten da, die plötzlich zu bekennen werden. Ja, die haben was zu sagen. Und dann merkt man plötzlich, ja, was habe ich dann bekommen? Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe alles mitbekommen. Ich bin in die Sonntagsschule gegangen, ich bin in TC gegangen, in die Jugendgruppe gegangen und jetzt bin ich schon so viele Jahre in der Gemeinde. Aber ich habe etwas verpasst. Ich habe Entscheidendes verpasst. Ich kann nicht mehr von der Barmherzigkeit und Liebe Gottes reden, weil ich sie gar nie erlebt habe. Als junge Studenten mit einer Gruppe gingen wir in eine Gemeinde, die eine Evangelisation durchführen wollte. Wir halfen der Ortsgemeinde, ein Rahmenprogramm zu machen und hatten auch jeweils Zeit, mit dem Evangelisten an einem Morgen über verschiedene Fragen zu sprechen. Und unser Evangelist, der war eben einer, der aus dem Sumpf dieser Welt kam und ein Zeugnis ablegen konnte, da man nur staunen konnte. Was hat Gott hier getan? Und dann stellte einer der Mitstudenten die Frage, ja, du hast es gut. Du hast erlebt, was es heißt, aus dem Sumpf gerettet zu werden und nun als Evangelist zu wirken. Wir können das nicht. Der Evangelist schaut ihn an und sagte dann, sei du nur dankbar, dass du das nicht erleben musstest, dass du nicht in diesen Sumpf der Sünde hineingekommen bist. Wenn du wüsstest, was ich immer wieder noch für Kämpfe jeweils habe, wo die Fantasie mitspielt, wo meine Gedanken abweichen wollen, wo ich plötzlich mit meinen Träumen wieder in dieser alten Welt stecke, ich muss immer wieder dafür kämpfen, dass ich frei bleiben darf, für Gott ein Zeugnis bin. Du hast das alles nicht erlebt. Waren wir nicht alle auch einmal einst verloren, getrennt von Gott? Und waren darauf angewiesen, dass Gott in unser Leben eingegriffen hat, dass er uns sogar bewahrt hat, dass wir nicht zum Schweinetrog hingehen mussten, um dort erleben mussten. Es ist doch beim Vater besser. Gott hat uns davor bewahrt. Aber auch er musste uns aus dieser Welt herausretten, dass wir Kinder Gottes werden durften und eine Zukunft haben dürfen. Eine Zukunft, die einmal in der Herrlichkeit bei Gott sein wird, wo es kein Elend, kein Streit, kein Neid, kein Hass mehr gibt, wo wir ihn anbeten können, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Ist das nicht Herrlichkeit? Ist das nicht Grund zum Danken? Psalm 103 macht das so deutlich. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Auch in all den Lasten, die wir jeweils zu tragen haben, sei es im Beruf, sei es mit unserer Gesundheit. Was hat er schon für uns getan? Im Lied singen wir ja dann auch, im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt. Wir wollen immer wieder genau überlegen, was es bedeutet, von Jesus geliebt zu sein, von Jesus gerettet zu sein, sein Kind zu sein, Erben zu sein, mit ihm unterwegs zu sein. Welch ein Geschenk haben wir da, dass wir nicht im Schweinetrog rumwühlen mussten. Noch ein drittes. Dieser Text schließt da mit einem Lobpreis ab. Und dieser Lobpreis ist für uns ein Zuspruch. Schöner, als es die Bibel ausdrückt, kann man es gar nicht sagen. Gott, dem ewigen König, dem unsterblichen, unsichtbaren und einzigen Gott, gehört die Ehre und Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Und dann schließt er mit dem Amen, so sei es. Gott ist der Ewige, der Unsterbliche. Heute machen gerade drei Namen in unserer Gesellschaft den Menschen Sorgen. Es ist der Name Wladimir Putin, Xi Jinping, Donald Trump. drei Männer, die eine unglaubliche Macht besitzen, die Kriege anzetteln können, die Macht ausüben können und die imstande sind, sogar einen dritten Weltkrieg losbrechen zu lassen. Die können uns Sorgen machen. In ihren Händen liegt so viel Macht. Aber denken wir daran, auch ein Napoleon, ein Mao Zedong, ein Stalin, ein Lenin, die hatten auch solche Macht. Man redet von ihnen nicht mehr. Wären nicht Leute da, die versuchen, noch ein Denkmal aufzurichten oder wieder aufzurichten, damit sie nicht ganz Vergessenheit geraten. Aber sie sind nicht mehr da. Dagegen lebt unser Herr. Von Anbeginn der Welt bis in die Zukunft hinein. Und das lesen wir nicht nur in der Bibel, sondern das dürfen Generationen nach Generationen immer wieder leben. Wir haben einen Gott, der eingreift, der durchträgt, der rettet, der Hoffnung gibt, der uns Mut macht, am Leben zu bleiben und voranzugehen, ihm zu vertrauen. Das Gewaltige. Er ist der ewige, unsterbliche. Für ihn braucht es keine Denkmäler, dass er nicht vergessen geht, weil wir in unserem Leben immer wieder erfahren dürfen, er ist da, er lebt, er trägt mich durch, er gibt mir Kraft und Hoffnung. Dann heißt es auch, er ist unser König, nicht irgendeiner, der irgendwie in England, Dänemark oder wo sie auch sind, leben. Die Bibel redet von unserem König in ganz verschiedenen, mit ganz verschiedenen Eigenschaften. Ein gerechter König. Nur schon das Wort gerecht, da kommen wir zum Zug. Da wird niemand unterdrückt. Er ist gerecht. Er lässt sich nicht vereinnahmen. Er ist nicht parteiisch. Er ist wahrhaftig. Er steht zu dem, was er sagt. Darauf kann man bauen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und was er sagt, das trifft zu. Das redet die ganze Bibel davon. Die Verheißungen aus dem Alten Testament, die gehen ein nach der anderen in Erfüllung. Über Hunderte, Tausende von Jahren gilt das. Er ist gnädig. Er ist die Liebe in Person. Barmherzig. Geduldig und fürsorgerlich für uns. So kann David das schon im Alten Testament sagen, obwohl er Jesus so noch nicht erlebt hat. Er ist der gute Hirte, der für mich sorgt, der für mich führt, der mich im Angesicht der Feinde einen Tisch noch zubereitet. Und dann sagt er, mir mangelt es an nichts, weil Gott mein Hirte ist. Ist auch heilig. Unser König ist ein heiliger Gott. Er lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, dann muss er auch ernten. Wir können mit ihm nicht einfach auch Pferde stehlen, denn er ist Gott, er ist heilig. Er ist der König aller Könige, Herr aller Herren und sein Urteil wird auch in Zukunft gerecht sein. Und der Text betont auch, er ist der unsichtbare Gott. Das schafft uns manchmal Probleme, wenn wir ihn nur einmal sehen könnten, von Angesicht zu Angesicht. Aber würde er das tun, dann geht es uns wie Jesaja. Herr, ich vergehe. Ich lebe unter einem Volk von unreinen Lippen. Ich bin selbst unrein. Ich kann vor dir gar nicht bestehen, obwohl er eigentlich nur den Saum seines Kleides sah. Wir können dankbar sein, dass wir heute unsere Augen für ihn noch nicht in diesem Sinn geöffnet bekommen haben. Aber die Zukunft wird zerweisen. Wir werden geöffnete Augen bekommen und ihn in der Herrlichkeit sehen, wenn er uns verwandelt hat in den himmlischen Körper, den himmlischen Leib. Da werden wir ihn sehen. Darauf dürfen wir uns freuen. Diese Hoheit und Einzigartigkeit weist ihn als der allmächtige Gott aus, wo allgegenwärtig ist und wir zu jeder Zeit mit ihm ins Gespräch kommen dürfen, ihn anrufen dürfen, mit ihm reden können, unsere Sorgen bei ihm deponieren. tun dir doch das. So endet der Abschnitt mit folgenden Worten: Ihm gehört die Ehre und die Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Haben wir das verstanden? Ihm gehört die Ehre. Alles, was uns wichtig ist, können wir vor ihm ausbreiten. Ihm gehört es. Wir sind eingeladen, ganz neu zu staunen und uns darüber zu freuen, was für einen Herrn wir haben. Auch wenn wir eben nicht in der Gosse landen mussten. Er hat uns geliebt. Und er liebt uns. Und wird uns immer lieben. Er hat sein Leben für uns hingegeben, dass wir leben können. Er hat unsere Schuld abgenommen, den Schuldbrief ans Kreuz geheftet. Wir sind frei. Und wir dürfen aus dieser Freiheit immer wieder neue Kraft schöpfen. Und dürfen wissen, er wohnt bei uns. Er lebt in uns. Er macht uns stark. So lasst uns unerschrocken und mutig vorangehen. Mit ihm sind wir in allen Lagen immer wieder auf der sicheren Seite. So halten wir fest, Könige und Herrscher dieser Welt, sie kommen und gehen. Sie kommen und gehen. Aber unser Herr kommt. Und er ist heute schon da. Und ihm dürfen wir vertrauen. Dazu hat er uns sein Wort gegeben. Und das dürfen wir als wirkliche Kraftquelle jeden Tag gebrauchen. Amen.